Stell dir mal vor, es ist jetzt das Jahr 2100 und du bist gestorben und dein Enkelkind fragt deinen Sohn oder deine Tochter, hey Papa, hey Mama, was war denn der Opa oder die Oma, was war denn das für eine? Was wünschst du dir, dass dein Kind deinem Enkelkind dann sagen wird?
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Heute mit dem glücklichen Familienvater, erfolgreichen Unternehmer und Unternehmercoach Jörg Kundrath. Im Jahr 2011 hat Jörg zusammen mit einem Mitgründer Kawai gegründet und das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten deutschen Händler auf Amazon entwickelt. Ein Schicksalsschlag im Jahr 2017 führt zum Verkauf und Ausstieg von Jörg. Inzwischen hilft er als Unternehmercoach, die Themen Beruf und Familie in Einklang zu bringen und baut zusammen mit Arne Stoschek Mindset Movers auf. Gemeinsam haben sie die Vision, bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben zu inspirieren. Im Podcast spreche ich mit Jörg über den Schritt vom Angestellten zum Gründer und versuche herauszufinden, was ihn dazu motiviert hat. Außerdem sprechen wir über sein Schicksalsjahr 2017 und wie sich seine Sicht auf sein Leben nach der Diagnose Krebs verändert hat und welche Entscheidungen er für sich daraus getroffen hat. Spannend finde ich, während des gesamten Gesprächs zu erleben, wie klar Jörg durch seine eigenen Werte gesteuert ist und wie sie ihm dabei helfen, sich auf das für ihn Wesentliche zu konzentrieren. Zum Schluss verrät er uns noch einige spannende Routinen, die er in seinen Tages- und Wochenablauf integriert hat und ihm dabei helfen, ein guter Vater und ein guter Unternehmer zu sein. Und jetzt viel Spaß mit Jörg Kundrath. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
Ja, Johannes, super schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich will direkt losstarten. Jörg, du bist ein erfolgreicher Unternehmer, hast wirklich eine ganz, ganz spannende Story hinter dir im E-Commerce mit Kawai, Unternehmen verkauft. Jetzt machst du was ganz anderes, darauf kommen wir später zu sprechen. Ich will aber mal ganz an den Anfang zu dem Jörg, der irgendwie ja gerade mal entschieden hat, was er nach der Schule machen will und in ein Studium gegangen ist. Kannst du das mal so ein bisschen mit in diese Zeit nehmen und ja, erzählen, was sich da bewegt hat, warum du das gemacht hast, was du letztendlich gemacht hast?
Okay, also Übergang Schule zum Studium.
Genau.
Ich war, also für mich war so, Schule war notwendiges Übel, will ich mal sagen. Ich habe das zwar durchgezogen in 13 Jahren, aber habe es nie wirklich geliebt. Hatte auch mal in Klasse 4, 5, 6 wirklich eine starke Rechtschreibschwäche. Habe G und K und T und D und B und P verwechselt. Also echt konnte Apfel 10-mal schreiben und eine halbe Stunde später habe ich es wieder mit B geschrieben. Ja, Schule war einfach doof und habe mich immer so fremdbestimmt gefühlt und für mich war dann klar, ich möchte zum Studieren, ich möchte mal weg, auch von zu Hause. Und ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium am Ende und irgendwie BWL hat mir da ganz gut gefallen und meine Bekanntschaft waren auch, oder der Bekanntschaft meiner Eltern, viele Unternehmer, und dachte ich, die scheinen ein ganz gutes Leben zu haben, studierst mal BWL. Hört sich gut an. Dann sind meine Freundin und ich, jetzt meine Frau und ich, nach Passau gegangen. Also wir sind schon seit der 12. Klasse, gehen wir gemeinsame Wege, sind wir nach Passau gegangen. Ich habe BWL studiert, sie was anderes. Und habe so ein klassisches BWL-Studium gemacht. Ich habe Vordiplom gemacht in Passau, war dann ein Jahr im Ausland, in Spanien ein halbes Jahr, in London ein halbes Jahr. um schön Ausland abzudecken, und habe dann im Hauptstudium wieder in Passau noch ein Praktikum bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung gemacht, dann in der Strategieberatung noch ein Praktikum gemacht, und da hätte ich auch anfangen können, habe aber gelernt in dem Praktikum, ne, also bei aller Liebe, also Strategieberatung, ne, das ist nicht mein Leben, wollte ich auch nicht. Und ich wollte eigentlich immer schon was Eigenes machen, ja. Und ich habe auch Kai, meinen späteren Mitgründer, schon in Passau kennengelernt, ganz am Anfang. Aber wir hatten noch während dem Studium nicht die richtige Idee. Und die kam dann erst zu unserer Zeit bei Amazon. Also mein erster Job nach der Uni war bei Amazon 2009. Und ja, genau, also das so war jetzt.
So ein bisschen der Werdegang. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich meine, du bist ja auch Schwabe wie ich, im schönen Biberach geboren oder aufgewachsen. Und hast dann, ne, das fand ich spannend, da bin ich gerade hellhörig geworden, gesagt, so der schwäbische Unternehmer, ja, das war so ein bisschen ein Vorbild. Also das war dann letztendlich, da hast du dich rotiert, der gut Wirtschaft, Unternehmertum, studierst mal BWL, kannst in die Richtung gehen. War das so deine Orientierung?
Ja, schon, auf jeden Fall. Erstmal schon. Und dann war ich ja eben bei Amazon, hier E-Commerce, konnten noch nicht alle so richtig damit was anfangen. Und später haben wir dann entschieden, mit iPad-Hüllen anzufangen, Akai und ich, so fürs erste iPad Hüllen zu verkaufen. Und alle haben natürlich gesagt, was soll denn das? Was kommt danach? Du kannst jetzt, nur weil du so ein paar Hüllen verkaufst, bringt dir nichts. Kannst du deswegen nicht deinen Job hier bei Amazon kündigen? Und meine Oma zum Beispiel, die hat immer gesagt, bis zu ihrem Tod hat sie gesagt, du fragst mal deinen Bruder bei der Kreissparkasse, vielleicht hättest du noch einen Job für die. Ich soll doch einfach mal hier bei meinem Bruder fragen, also weil es war jetzt schwäbisch, ob ich doch bei der Kreissparkasse auch noch irgendwie unterkomme, weil das ist halt was Solides. Ja. Der Weg, das wäre nicht mein Weg gewesen. Und ich wollte immer was Eigenes machen.
Ja, und auch nicht irgendwie so ein normaler Arbeitgeber. Ich meine, 2011 hast du Kawai gegründet, richtig?
Genau.
Und 2 Jahre vorher hast du bei Amazon angefangen, oder?
Genau, ich war fast 2 Jahre bei Amazon, 2009 bis 2011. Also es war so.
Das war ja auch, Amazon war da ein Startup, ich meine, Startup ist übertrieben, aber das Amazon von 2009 war bei weitem nicht das Amazon jetzt in 2020. Absolut. Das war ja auch schon eine außergewöhnliche Arbeitgeberwahl, sage ich mal, zumindest für einen Schwabe, ja.
Absolut. Und natürlich alle, als wir damals angefangen haben oder als ich damals angefangen habe, haben gesagt, oh, Amazon ist nicht mehr das, was es nochmal war von vor ein paar Jahren. Ja. Also da haben das damals schon die ein paar Jahre dabei waren von Anfang an, schon ein bisschen was anderes gesagt. Aber ich habe dann auch so ein bisschen die Entwicklung gemacht. Wir sind dann umgezogen vom Gebäude. Wir waren alle in einem Gebäude und dann ist man in München umgezogen mit Amazon und hat es auf einmal eine ganz andere Größe genommen und auch nicht mehr zu vergleichen mit dem Amazon von heute, was die Größe angeht. Und aber was immer sehr positiv war, dass Amazon eigentlich immer einen guten Ruf hatte. Passiert was, die sind dynamisch, die scheinen was richtig zu machen in dem E-Commerce-Spiel und sind sehr, sehr kundenfreundlich. Also jeder hat eigentlich eine positive Erfahrung mit Amazon gemacht. Und das ist eigentlich richtig cool als Arbeitgeber natürlich, weil du sagen kannst, ja, ich bin Amazonian. Und jeder denkt, boah, cool, das ist ja geil, mit denen habe ich auch schon geile Erfahrungen gemacht. Ja. Und das war eigentlich richtig cool zum Start. Man musste sich nie verteidigen, wo man arbeitet, weil jeder hat eigentlich das neue E-Commerce das geliebt. Und Amazon war da natürlich oder ist ganz oben dran.
Ganz oben dran der Vorreiter, so. Ne? Aber das war so ein bisschen eher so ein Reinschnuppern, irgendwie auch mal ein bisschen zu schauen, wie läuft überhaupt die Wirtschaft. Und dann hat sich sehr schnell über auch Problem orientiert. Ne? Finde ich ja auch ganz spannend. Du hast nicht irgendwie gesagt, ich habe jetzt hier eine fancy Lösung entwickelt, sondern du bist auf ein Problem gestoßen, das du selber hattest. Keine vernünftige Lederhülle für dein iPad. Und das hat dich dann letztendlich dazu getrieben, das Ding selber in die Hand zu nehmen und mit deinem Mitgründer tätig zu werden, ne?
Ja, genau. Und was für uns halt wichtig war, ich habe halt damals auch für mich erkannt, dass ich nicht in so einem größeren Unternehmen oder Konzern irgendwo in der Mitte drin sein möchte, wo die Kultur einfach schon steht und man irgendein Rädchen ist und man letztendlich die Kultur übernehmen muss. Ich wär nie dauerhaft glücklich geworden bei Amazon. Mhm. Und Kai und ich, wir haben immer gesagt, wir wollen unseren eigenen Arbeitsplatz erschaffen. Und also mit der, da, dafür sind wir angetreten. Wir sind nie angetreten irgendwie für irgendeinen Exit, so für so einen Venture Capital Case. Wir haben gesagt, wir erschaffen unseren eigenen Arbeitsplatz. Wir wollen zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Wir waren beide Snowboard-Lehrer, haben gesagt, komm, wir wollen snowboarden gehen, wenn der Schnee gut ist und nicht, wenn Wochenende ist. Ja. Für uns beide war klar, wir wollen mal Familie haben, jeder für sich. Und da wollen wir auch ein aktiver Bestandteil des Lebens dann sein, der Kinder. Alle solche Gedanken hatten wir und haben gesagt, komm, deswegen wollen wir was Eigenes machen. Also es ging nie so, Geld war immer zweitrangig. Ja. Und dann kam eben das erste iPad raus und da hatten wir gesagt, okay, vielleicht ist das die Idee, worauf wir gewartet haben. Haben dann so einen Test mal gemacht, wirklich so, wie man es so jetzt klassisch im Nachhinein kennt, bei Alibaba gesourced und Import gemacht, Sachen im Zoll hängen geblieben, das ist so das ganz Typische, das, was damals noch gar keiner gemacht hat, also da gab es noch gar keine Online-Kurse zu dem Thema, weil das war halt 2010, 2011 haben wir den Test so gemacht und dann als wir das durchgespielt hatten, das haben wir immer morgens und abends vor Amazon gemacht, haben wir gesagt, okay, das scheint zu funktionieren. Wenn wir jetzt aber das richtig machen wollen, wo wir dann was Großes, also auch mehr Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir das Vollzeit machen, haben wir im Januar gekündigt, Januar 2011, und im April sind wir dann 2,5 Wochen nach China und Hongkong geflogen auf Messen und haben ganz viele Lieferanten besucht und im Ende Mai bin ich ausgestiegen und Juni, Juli hatten wir die ersten Bestellungen auf Amazon.
Wahnsinn. Wie hat sich das angefühlt, so die allererste Bestellung?
Das hat sich mega cool angefühlt. Das war richtig geil. Aber auch das ist dann immer so ein Hoch und Tief. Weil kurz nach der ersten Bestellung haben wir dann eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen auf unser Lieblingsprodukt, was beinahe wirklich unser ganzes Vorhaben vernichtet hätte. Weil dann würden wir, und das war wirklich in meinem ganzen Amazon-Leben dann die furchtbarste Bewertung, die wir jemals erhalten hat, weil da hat einer gesagt, hey, wir sind Betrüger, das ist kein echtes Leder, ich überlege euch anzuzeigen und euch bei Amazon zu melden. Also wirklich, ein Stern, also viel tiefer kann es nicht mehr gehen. Und wir dachten, boah, scheiße, haben wir jetzt einen Mist eingekauft? Stimmt das wirklich, was der sagt? Und dann ging es natürlich los mit den Themen. Wir sind dann zum Lederexperten in München gegangen und gesagt, hey, kannst du uns das bestätigen? Was verkaufen wir da? Und da hat er gesagt, nee, das ist echtes Leder, das passt alles. Und haben wir, Gott sei Dank, wir hatten noch nicht so viele Bestellungen. Und der Mensch hat mit einem Klarnamen bewertet bei Amazon. Da konnten wir irgendwie den ausfindig machen, Kontakt aufnehmen, konnten mit dem telefonieren und konnten das dann lösen. Er hat gesagt, oh, er ist einfach so angenervt, weil er immer so viel Mist bestellt bei Amazon. Und das Gefühl hat er jetzt halt auch. Und dann hat er jetzt mal den ganzen frustfreien Lauf gelassen. Mhm. Und das war halt echt total cool. Da konnten wir dann das Produkt retten und die Reise ging weiter. Also das ging am Anfang voll hoch und dann gleich wieder runter. Und so ein Unternehmerleben halt, so ein klassisches. Ja. Das geht immer nicht nur aufwärts.
Es geht immer nicht aufwärts, ja. Wie wichtig ist für dich jetzt an der Retroperspektive die Wahl des Mitgründers? Kai ist ja im Vorfeld schon ein guter Freund gewesen, ne?
Genau, also wir kennen uns seit 2003. Mhm. Und für mich war das unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Weil ich die ganze Reise ohne ihn nicht gemacht hätte. Mhm. Das war auch am Anfang. Wir hatten für unseren Test haben wir, ich glaube, jeder 1.000 Euro in die Hand genommen und haben gesagt, komm, das probieren wir mal. Aber wir wussten, okay, wenn wir jetzt im großen Stil Lederprodukte einkaufen wollen, da reden wir dann von anderen Summen. Und ich hatte den Vorteil, dass die Familie väterlicherseits mir anstatt immer mir irgendwas zu schenken zum Geburtstag oder zu Weihnachten, haben sie mir das in einen Vorsparplan gemacht und deswegen hatte ich Geld. Das habe ich mit 18 bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme 50.000 oder 45.000 Euro in die Hand für unser Vorhaben. Und Kai hat gesagt, oh, ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, ich will was Eigenes mal machen, Unternehmen gründen und ich mache es lieber mit dir als alleine. Komm, lass uns das zusammen machen. Also ich bin da finanziell voll in reingegangen und war aber dankbar, dass Kai mit dabei war und weil wir uns halt auch gut ergänzt haben. Mhm. Auch die Reisen nach China, wo auch nicht immer einfach waren, ist einfach super schön, sich da austauschen zu können. Er war technisch sehr versiert, konnte dann auch wirklich da viel, viel mehr machen und ich hatte mehr Bock auf so Excel-Tools zu bauen und solche Geschichten. Also für mich war das total wichtig, total wichtig.
Habt ihr da, also du hast sozusagen den Löwenanteil finanziert. Hat sich das letztendlich in den Unternehmensanteilen dann auch niedergeschlagen?
Nee, wow. Nee, wir haben 50-50 gemacht und Wir hatten den Deal bei Handschlag. Wir machen das so, dass sobald mal Einkommen reinkommt, dann gucken wir, dass du wieder das Geld rauskriegst und dann passt es. Das war der Handschlag-Deal und das war einfach auf Vertrauen und wir hatten den festen Glauben, vielleicht manche würden sagen, wir waren naiv, keine Ahnung, es ging ja gut aus, aber wir hatten den festen Glauben, das wird funktionieren und fertig. Weil für mich war immer klar, also ich muss dazu sagen, ich bin seit 2001 chronisch krank und habe auch da viel Zeit im Krankenhaus verbracht und weiß halt immer, okay, das Leben ist letztendlich endlich, ja, es kann jederzeit vorbei sein. Und ich wollte einfach ein paar Dinge machen im Leben und ich habe mir damals gesagt, hey, ich mache einfach die Dinge, wo ich Lust habe, weil jeder Tag ist einfach ein Geschenk und letztendlich ist es einfach nur in Anführungszeichen Geld. Ich war jung, ich hatte keine Familie, klar eine Freundin, aber keine Kinder, kein Haus, nichts abzuzahlen. Was the worst case wäre gewesen, dass 50.000 Euro weg sind. Ja. Aber ich hätte halt eine geile Zeit dafür gehabt. Ja. Und das haben wir uns immer gesagt, wir fliegen jetzt hier nach Hongkong, nach China, gehen auf Messen. Da hätte ich eigentlich in der Hierarchie in irgendeinem Unternehmen schon viel, viel weiter sein müssen, um die Erfahrung zu machen. Und ich habe gesagt, hey, pass mal auf, weil wenn das Ding gegen die Wand fährt, ja, dann habe ich eine Erfahrung gemacht oder wir beide Erfahrungen gemacht, wo mit der andere Arbeitgeber uns dann mit Kusshand nehmen werden, weil die Erfahrung bringt halt keiner mit. Von dem her war das für mich einfach die Erfüllung eines Traums, die ich damit bezahlt habe.
Ja, und du hast letztendlich, ne, also das finde ich wirklich bemerkenswert, weil es ist auch einfach die Wichtigkeit unterstreicht. Ja, war das viel wichtiger, letztendlich das auf Augenhöhe mit Kai zu machen, als unterm Strich da vielleicht dein größeres Risiko da irgendwie mit rein zu verzinsen. Sag, nee, ich will es mit dem machen und 50-50, bumm, los geht's.
Ja, also wenn man jetzt das wirklich auf Zahlen basiert sehen würde, ist es natürlich total bescheuert, ja, aber das überhaupt nicht. Das kam für mich gar nicht in Frage, weil wir abgesehen vom Geld zu gleichen Anteilen da viel reingesteckt haben. Und ja, natürlich das finanzielle Risiko darf vielleicht dann auch berücksichtigt werden, aber so habe ich das überhaupt nicht gesehen und sehe ich das letztendlich auch nicht, weil ich mir sicher wäre, wir hätten das Geld auch anderweitig bekommen können. Mhm. Ja, wir hätten das irgendwo, irgendjemand hätte uns das schon finanziert, unsere Idee. Und das hätten wir halt noch verzinsen müssen, für blöd. Und wir hatten ja das Glück, wir hatten die ersten Bestellungen im Juni, Juli und ich glaube, wir haben uns Anfang des nächsten Jahres, habe ich mir das Geld wieder zurückgezahlt. Mhm. Aber das war alles fein. Also es war ein quasi zinsloses Darlehen für 6 Monate. Wahnsinn. Wusste man vorher nicht, klar. Ja. Aber jetzt im Nachgang lässt sich das gleich reden. Aber wie gesagt, ich hatte von Anfang an, weil Kai hat auch gesagt, pass mal auf, ich würde mir voll das schlechte Gewissen machen, wenn wir dein Geld verbraten. Habe ich gesagt, hör auf damit. Es ist ich habe da Bock drauf, das mit dir zu machen und ich gebe das da rein. Und wenn wir gemeinsam das verbraten, dann haben wir einfach eine geile Zeit gehabt. Und ich werde, wenn ich mal irgendwann sterbe, egal ob in 10 oder in 50 Jahren, werde ich mir nicht vorwerfen lassen können. Ich habe das Unternehmertum nicht gewagt, nur weil unser Ego zu groß war, um das gemeinsam zu machen. Und dann war das für mich einfach kein Thema.
Stark. Also das finde ich echt ein bemerkenswerter Move von dir und auch wirklich eine tolle Grundlage, in der man natürlich dann so eine Unternehmung auch startet und ja, ich meine Retroperspektive immer einfach gesagt, aber bestimmt auch irgendwo ein Erfolgsfaktor gewesen dann genau das Ganze.
Wie viele Menschen versenken 50.000 Euro bei ganz anderen Sachen an der Börse oder sonst irgendwas und ich hätte halt echt voll viel Spaß dabei gehabt noch.
Ja, Wahnsinn. Ja, und das ist dann auch richtig, richtig gut gelaufen. Du hast das schon erwähnt und Kawaii ist ja auch vielen Leuten irgendwo auch ein Begriff. Wie ist denn das dann weitergegangen? Also du hast ja schon also deinen Kapitaleinsatz wieder draußen gehabt. Ihr seid eigentlich unaufhörlich gewachsen und irgendwann mal seid ihr aber auch zu einem Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, so, das war jetzt schön. Investment plus X ist praktisch wieder da. Jetzt verkaufen wir. Nehmen wir uns mal mit in den Punkt.
Genau, also da ist schon viel, viel mehr dazwischen passiert. Also es war 2011 und es ging dann wirklich gut los und hatten immer über 100.000 Bestellungen jedes Jahr. Und wir haben dann auch ein Team aufgebaut, komplett remote. Also wir arbeiten seit 2011 komplett remote, alle von zu Hause. Da auch als eins der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands mal ausgewählt worden. Alles, eigentlich alles gut. Du hast auch gesagt, bekannt geworden, ich durfte auf Bühnen sprechen, OMR und so weiter. Alles toll. Mein Leben hat sich dann aber 2014 geändert, so ein bisschen. Oder ich sag mal, da gab es halt einen Einschnitt, der die Folgejahre dann geprägt hat. Und zwar Februar 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Mhm. Mittlerweile habe ich 3 Kinder, 6, 4 und 1 Jahre alt. Aber als mein erstes Kind im Februar auf die Welt kam, verbunden mit der Tatsache, dass ich 3 Wochen danach an Hodenkrebs erkrankt bin, hat mich dann nochmal so ein bisschen habe ich mir folgende Fragen gestellt, sag mal so. Mhm. Ich habe gesagt, eigentlich sind es keine Fragen, also sind Ziele, habe ich mir dann definitiv. Ich habe gesagt, eigentlich möchte ich als Unternehmer weiter wachsen und als Unternehmer erfolgreich sein. Aber ich möchte halt auch gleichzeitig als zweites ein liebevoller Papa werden und auch in meiner Beziehung irgendwie weiter wachsen. Ich liebe Kinder. Ich war früher Snowboardlehrer für kleine Kinder, Baby gesittet. Irgendwie hatte ich da immer einen Bezug und ich habe gesagt, wenn ich mal eigene Kinder habe, will ich auch dabei sein und wirklich ein Teil des Lebens sein. Aber als drittes habe ich mir auch gesagt, okay, pass mal auf, du bist jetzt chronisch krank seit 2001 und hast jetzt hier Hodenkrebs. Du musst irgendwas dafür tun, dass du körperlich und geistig so fit bist, um die ersten beiden Ziele auch erreichen zu können. Und in der Folge habe ich dann viel mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe mich coachen lassen, ich habe Trainings besucht, ich habe Seminare besucht, ich habe eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht. Alles so für mich, ja, um einfach weiter zu wachsen. Und ich habe dann in der Phase dann 2 Sachen gelernt. Zum einen, dass andere Männer, andere Unternehmer genau die gleichen Herausforderungen haben. Wie kriege ich Familie und Beruf in Einklang? Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass das, was ich gut kann, ja, und wofür ich bekannt geworden bin, also das ganze E-Commerce verkaufen auf Amazon, dass ich das nicht immer machen will, dass mir das eigentlich gar keinen so richtig tief im Herzen so Spaß macht. Also, dass ich was anderes machen will, dass mich andere Themen noch mehr begeistern, dass ich mehr auch mit Menschen arbeiten möchte und nicht nur so anonym irgendwas online verkaufen möchte, sondern ich möchte mal näher an den Kunden, an den Menschen ran. Und ich möchte irgendwie, ja, auch Mittel zum Zweck, also weiter an mir lernen und die Themen, wo ich lernen darf, dann auch weitergeben, weil ich das hier schon gemacht habe. Und das war so 2018 war, dass da ist auch die chronische Erkrankung durchgeschlagen, da bin ich dann viel im Krankenhaus gelegen, wo dann wirklich in der Phase dann die Entscheidung gereift ist, okay, ich möchte raus aus Kawaii, ich möchte was anderes machen, ich möchte mehr mit Menschen arbeiten. Und habe ich zu Kai gesagt, hey, ich möchte nicht mehr, ich möchte was anderes machen, ich möchte nicht mehr, dass ihr auf mich angewiesen seid, ich möchte raus. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Suchen wir Nachfolger für mich oder verkaufen wir? Mhm. Und dann habe ich in meinem Netzwerk so ein bisschen rumgefragt, habe gesagt, okay, wir spielen mit dem Gedanken, Kawaii zu verkaufen. Und da kam auch einiges an Interesse zurück. Und es war aber auch immer so, ich wollte raus und Kai wollte drinnen bleiben. Mhm. Und wir haben dann relativ schnell jemand gefunden, der gesagt hat, genau das suchen wir eigentlich. Mhm. Und dann kam es so, dass wir relativ schnell, also die Anbahnung war, glaube ich, November 2018 und 31. März 2019 haben wir dann Kawaii verkauft und Kai ist drinnen geblieben und unser kleines Team ist drinnen geblieben und ich bin dann jetzt sukzessive dann raus aus Kawaii und seit Dezember letzten Jahres dann voll aus Kawaii raus. Mhm. Genau.
Oh, wow. Wow. Das heißt, da dieses Schicksalsjahr 2014, da kam ja irgendwie das größte Glück. Ich werde Papa, ja. Ich bin selber Kinder, ich weiß, wie sich das anfühlt und das andere weiß ich jetzt nicht so direkt, aber dann diese Diagnose, Krebs, dicht ja. Zusammen, wow.
Ja, klar, also das war ein bisschen surreal, also war ein bisschen komisch, also weil ich habe es erst gar nicht geblickt, ja, eine Tochter ist auf die Welt gekommen und ein paar Wochen später halt dann beim Duschen so ich sag mal, so ein Bollen am Hoden festgestellt, dachte, komisch, tut nicht weh, wird schon wieder weggehen. Eine Woche später war er immer noch da und dachte ich, okay, gehst mal zum Urologen, erstmal rumtelefonieren müssen, dass man da einen Termin kriegt. Ich mag das immer nicht, irgendwie ewig auf Termine warten zu müssen. Und dann gab es einen, der gesagt hat, ist gerade jemand abgesprungen, kannst heute kommen. Bin ich hingegangen und gesagt, hier, ich habe da irgendwie so ein Bollen, ist irgendwie eine Entzündung oder so. Und dann sagst du, das Ernste, kannst du raussuchen, willst du ins Bundeswehrkrankenhaus oder in die Uniklinik? Und ich dachte, okay. Und das war dann erst, das habe ich so alles erst so gar nicht so richtig kapiert, was das jetzt alles bedeutet. Und jetzt, also ich sehe das immer als auch als Geschenk, also weil das bei mir ganz viel bewirkt hat dann auch in der Art und Weise, wie ich denke, hat nochmal alles so ein bisschen geschärft, was ich tue, was ich mache, womit ich mich beschäftige. Und das ist ja auch als Mann richtig, also ist es der coolste Krebs, den man haben kann, weil das der Krebs, der ist am besten heilbar. Und das haben sie mir dann gleich gesagt, pass mal auf, ich glaube 93% überleben das und oder was weiß ich, 10 oder die nach 10 Jahren leben, glaube ich, noch 93% sowas. Ja. Da habe ich mir gesagt, hey, ist mir alles wurscht, ich will wenigstens so lange leben, bis meine Tochter das Abi hat, weil ich gedacht habe, okay, dann ist sie einigermaßen auf eigenen Beinen. Und das war jetzt so damals mein Gedanke. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich tun? Und nach der OP, also ich wurde auch nicht bestrahlt oder hatte keine Chemo, weil es einfach noch so früh entdeckt wurde, dass durch die Operation dann alles raus war.
Wow. Das heißt, du bist jetzt auch sozusagen krebsfrei seither.
Ja, genau. Keine. Also seit 2014 ist nichts. Also ich bin dann in meinen Checks regelmäßig und die sehen alle sauber aus, alle gut aus. Und seitdem, ist alles gut.
Das ist wirklich sehr schön. Und das mit weiteren Kindern hat ja dann auch noch geklappt.
Also ja, eben. Ja, ging hat sogar auch noch. Also ist auch sehr cool. Ich habe jetzt 3 Kinder und bin da mega happy drüber. Und das ist alles gut. Und
wow. So, aber du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Du würdest dieses Erlebnis schon so als transformierenden Moment irgendwo so in deinem Leben auch sehen, wo du dann, hat es gebraucht? Also würdest du ohne dieses Ereignis irgendwie jetzt weiter im Endeffekt die E-Commerce-Zug fahren und erfolgreicher E-Commerce-Unternehmer sein?
Das weiß ich gar nicht, aber im Grunde genommen würde ich sagen, ja, sowas braucht es schon, leider Gottes recht oft, weil wenn man sich mal angucken, wann verändern sich Menschen? Menschen verändern sich, wenn sie nur hochgradig neugierig sind. So damals, als ich bei Amazon war, wollte ich was Eigenes machen, da war echt vollgetrieben von der puren Neugier. Aber viel, viel öfters verändert sich der Mensch halt, wenn er leidet. Ja, wenn er den Job verliert, schwere Krankheit, Tod eines geliebten Menschen, solche Ereignisse. Mhm. Wenn solche Ereignisse reinkommen, oder jetzt wie Covid-19 für ganz viele Menschen, dann stellt man sich halt die Frage, was passiert jetzt? Da ist dann der Zugang auf einmal für die neuen Themen einfach geöffnet. Und von dem her würde ich sagen, ja, das hat mir einiges geschenkt. Sowohl die Diagnose 2001 mit den chronischen Erkrankungen als auch 2014 damit haben mir immer die Richtung geebnet und einfach dafür gesorgt, dass ich noch ein bisschen klarer bin, dass ich mehr zu dem finde, was ich eigentlich vom Herzen heraus machen möchte. Und ja, von dem her sehe ich das alles Geschenk und ich bin der festen Überzeugung, dass alles im Leben für einen passiert und von dem her hat es so sein dürfen und sein müssen, sonst wäre ich heute nicht hier.
Ja, und die Wendung, die das genommen hat, ist ja auch eigentlich eine bemerkenswerte, ne? Ich meine, jetzt hast du, mit der chronischen Erkrankung und dem Krebs wirklich ja Herausforderungen, mit denen du umgehen musstest, sag ich mal Schicksalsschläge. Da wäre es ja auch einfach gewesen, dann zu sagen, und dann kommt die Familie, ja, zu sagen, komm, ich gehe dann jetzt irgendwie im weiteren Verlauf in den sicheren Hafen irgendwo in einer Festanstellung, ne, kann ich krank machen, wann ich muss, muss mich ums Gehalt dann nicht kümmern und so weiter und so fort. Du hast dich aber da auch wieder für einen anderen Weg entschieden, ne? Also für den unternehmerischen.
Richtig, also und also jetzt zum Beispiel 2019 ist auch so eine Phase, wo ich quasi fast jeden Lebensbereich nochmal angefasst habe. Wir haben das dritte Kind bekommen, habe mein Unternehmen verkauft und fange bei null wieder was Neues an. Wir haben Haus gebaut zu der Zeit, wohnen jetzt seit einem Jahr in einem eigenen Haus. Also wirklich fast jeder Lebensbereich habe ich so ein bisschen berührt. Und aus dem einfachen Grund, ich möchte, dass meine 3 Kinder in ihrem Leben mal das tun, was sie lieben. Und nicht das, was irgendjemand sagt, ist cool oder womit sich richtig viel Geld verdienen lässt. Ich glaube eh daran, wenn man was liebt, dann kommt das Geld sowieso. Und ich möchte halt, dass sie tun, was sie lieben. Und letztendlich muss ich dann halt auch den Weg selber gehen. Also es bringt nichts, wenn ich das denen immer sage, ihr macht das, was ihr liebt, und selber merken sie ja, der Papa ist bei der Kreissparkasse und ist eigentlich gar nicht glücklich dabei, dann wird das nicht funktionieren. Also ich darf schon hier walk the walk, das auch wirklich den Weg gehen und nicht nur darüber reden. Und von dem her habe ich gesagt, das Worst Case ist, wir verkaufen das Haus und gehen irgendwo zur Miete rein und ich bin doch irgendwann mal angestellt. Aber wenigstens tue ich, was ich liebe jetzt, und mache das mit voller Leidenschaft und voller Hingabe und hoffe dann, wenn sie irgendwann mal vielleicht auf Papas Leben zurückblicken, auch zu sagen können, hey, ja, der hat das wirklich gemacht. Ja. Und deswegen habe ich das gemacht.
Stark. Und da muss man erwähnen, dass du zwar, ne, Kawaii verkauft hast und auch gut verkauft hast, ne, also da wurde eure Arbeit schon entlohnt, aber ist jetzt nicht so, dass, ne, du jetzt ganz beliebig Risiken eingehen kannst und
sagen wir es, okay. Nee, richtig, also genau, das ist gut, dass du sagst, also es ist ja auch alles öffentlich. Wir haben Kawaii verkauft an börsennotiertes Unternehmen und das ist jetzt letztendlich so viel dabei rumgekommen, dass das also an Cash, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich jetzt ein Jahr lang davon leben, also es zahlt mir letztendlich mein Gehalt über einen gewissen Zeitraum und das gebe ich mir einfach für den Aufbau. Und das ist wieder wie jetzt eigentlich ähnliche Situation wie bei der Gründung von Kawaii. Ich nehme das Geld in die Hand und folge einfach meinem Herzen, weil und nicht quasi der Vernunft, weil am besten wäre es gewesen, ich nehme das Geld und lege das cool an und jetzt bin ich ordentlich quasi am Verbrennen, wenn man das so sehen will. Aber nee, ich habe gesagt, nee, damit kann ich mir jetzt halt letztendlich habe ich Zeit, um neu was zu gründen, was neu aufzubauen.
Super, das ist das perfekte Stichwort. Das hast du uns natürlich komplett neugierig gemacht. Ja, sagen wir so, die Vergangenheit. Ja, wie sieht denn deine unternehmerische Zukunft aus? Was sind da deine Pläne? Was machst du aktuell? Worin investierst du deine Zeit?
Genau, es sind zwei Sachen. Und zum einen, was für jeden naheliegend ist, also auf der einen Seite begleite ich andere Unternehmer und Führungskräfte dabei, Beruf und Familie in Einklang zu bringen und auch sich selber dabei nicht außer Acht zu lassen. Und zum anderen, und das ist das viel Größere, baue ich mit Arne Stoschek gemeinsam Mindset Movers auf. Mhm. Und Mindset Movers wird so der digitale Fachverlag wollen wir werden für Persönlichkeitswachstum. Ja, wir haben die Vision, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie für sich entdeckt haben und in ihr Leben gelassen haben. Und positive Philosophie, damit meinen wir alles, was es so gibt, Mentaltraining, Meditation, Ayurveda, Urheberprinzip, gewaltfreie Kommunikation, NLP, da gibt es ja ganz, ganz viel. Mhm. Und jeder darf da sein Thema für sich finden oder seine Philosophie. Aber wir wollen, dass das 10 Millionen sind, weil wir glauben, wenn in Deutschland 10 Millionen Menschen erreicht wurden, dann ist die Welle gebrochen, dann ist es sowas wie Allgemeinwissen geworden, weil dann jeder irgendeinen kennt und einfach Deutschland noch ein viel, viel besserer Ort. Und deswegen sind wir in der Gründung von Mindset Movers und wollen da einfach so die Dachmarke werden für Persönlichkeitswachstum, wo wir Experten reinholen, die zu den Themen eine Expertise haben, die stark sind und ja unseren, ich sag mal, Kunden oder Teilnehmern einfach unglaubliche Erfahrungen bieten, wirklich qualitativ hochwertig, dass sie die Erfahrung machen und dann auch weitertragen. Also wir müssen die 10 Millionen nicht direkt also selber erreichen. Also es geht nicht darum, dass wir alle 10 Millionen erreichen. Für uns ist es halt auch völlig fein, wenn wir irgendjemanden inspirieren und der macht dann irgendein Seminar bei einem von der Mindset Movers, sage ich mal, und trägt es dann in seine Company rein oder in seine Familie rein und lebt es dort. Genau.
Spannend. Das heißt im Endeffekt die zwei Bereiche. Zum einen irgendwo eine Selbstständigkeit, würde ich jetzt beschreiben, so als Coach, ne, wo du einfach Unternehmern hilfst, die Erfahrungen, die du jetzt machen dürftest und musstest mit Unternehmertum und Familie, da einen guten Weg zu finden, dass es beides funktioniert. Ja. Und auf der anderen Seite der Unternehmer, der wieder mit einem Partner, dem Arne, genau. Irgendwie so einen unternehmerischen Ansatz fährt und eine Company baut.
Ich würde sagen, eigentlich bin ich mit dem, was du Selbstständigkeit genannt hast, der erste, Autor von Mindset Movers. Also wir denken Mindset Movers in einem Verlagsmodell, weil wir sagen, wir wollen Experten reinholen und machen mit denen unterschiedliche Produkte. Das kann sein Seminar, kann das sein, das kann 1:1 Coaching sein, das kann auch ein Buchprojekt sein, das kann ein Blended Learning Online-Kurs sein, das kann eine Keynote sein, es können unterschiedliche Inhalte sein, die wir mit denen dann produzieren. Und ich bin letztendlich einer der ersten Autoren von Mindset Movers, weil Arne und ich, wir sind da ja nicht die Einzigen, wir werden da mehr und mehr Leute reinholen und letztendlich bauen wir jetzt quasi die Infrastruktur auf für andere und ich bin da letztendlich nur, ich sag mal, der erste Autor.
Der erste Autor für Mindset Movers. Also das ist alles im Endeffekt ein großes, großes Bild und spielt alles ineinander.
Genau, und ich ist ja auch nicht, also wenn ich dann nach außen gehe, in der Außenwerbung, also beispielsweise in meinem Podcast Familienmensch ist auch das Mindset Movers Logo drauf. Also ich bin da ein Teil letztendlich da davon und weil wir halt daran glauben, der Experten- oder der Coaches-Markt oder Mentorenmarkt, egal, man kann es ja nennen, wie man es will, der ist so stark fragmentiert und es ist einfach, wir glauben einfach fest daran, dass es einfach total cool wäre, eine Dachmarke zu haben, der die Menschen dann auch vertrauen, weil sie wissen, okay, da bekommen sie qualitativ hochwertige Inhalte, das sind Menschen, die haben das nicht nur irgendwie gelernt, sondern die haben das auch irgendwie gelebt genau.
Das ist super spannend. Da will ich inhaltlich vielleicht nachher auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber vorneweg interessiert mich noch mal eine Sache. Du hast jetzt bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher bewusst, auch jetzt wieder den Schritt mit einem Mitgründer genommen, ne? Also ich meine, du hast jetzt Erfahrung gesammelt als Unternehmer, du weißt, was du tust, es war dein Weg. Du hättest jetzt auch natürlich alleine irgendwie starten können, hast dich aber entschieden, wieder mit einem Co-Founder, mit Arne zu gehen. Das ist wahrscheinlich das? Methode. Wie kam das? Und was ist wichtig für dich?
Also es ist so, ich bin schon seit ein paar Jahren ein Teil von eTribes. Ich weiß nicht, ob eTribes ein Begriff ist, es ist so die Digitalberatung in Hamburg. Und Arne ist Gesellschafter bei eTribes und war jetzt auch lange Jahre Geschäftsführer bei eTribes. Und da in dem Zusammenhang haben wir uns mal vor Jahren auf der Bits and Pretzels in München kennengelernt. Und wir haben uns super gut verstanden und waren auch immer dann in Kontakt. Jetzt habe ich dann Kawaii verkauft und er ist dann zur gleichen Zeit raus als in seine Rolle als Geschäftsführer bei eTribes, weil er gesagt hat, er möchte mehr mit Menschen arbeiten und möchte einfach das. Er beschäftigt sich auch seit 10 Jahren mit Persönlichkeitswachstum und hat da auch unfassbar viele Ausbildungen gemacht und hat gesagt, okay, er möchte jetzt auch näher wieder an den Menschen, er möchte nicht nur Unternehmen begleiten, sondern wirklich Menschen. Und dann war es eigentlich so, dass er mich angesprochen hat, gesagt hat, Jörg, ich würde gern ein Unternehmer-Retreat organisieren und ich würde das gerne mit dir machen. Und dann haben wir das Unternehmer-Retreat Focus organisiert. Das haben wir angefangen im Oktober, November letzten Jahres zu organisieren. Ich hole kurz aus, das soll 2,5 Tage Event sein, wo wir 200 Unternehmer zusammenbringen wollen oder werden, wir 200 Unternehmer zusammenbringen werden, wo von Anfang bis Ende eine super Erfahrung sein soll. Also wir haben einen Ayurveda-Koch dabei, der kocht. Wir haben keine Ahnung von Ayurveda, so geht's ganz vielen auch. So hat man mal auch kulinarisch eine neue Erfahrung. Wir haben einen Wassersommelier dabei, der das Ganze begleitet. Einfach mal zu sagen, hey, was passiert eigentlich, was ist eigentlich Wasser und warum schmeckt ein Apfelsaftschorle mit dem Wasser anders wie mit dem Wasser? Solche Sachen. Wir haben am Samstag, Sonntag vor dem eigentlichen Programm Yoga-Stunden, Tai Chi und einen Lauftrainer da mit dabei. Wir haben nicht nur so Impulsvorträge, sondern wir haben echt top Trainer dabei, die in 3-4 Stunden Sessions mit den Leuten wirklich auch in die Tiefe gehen können. Also es ist in einem mega geilen Hotel in Nähe von Frankfurt. Corona hat jetzt ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Es war geplant für Januar 2021, aber jetzt haben die Menschen anderes im Kopf und wir werden es nach hinten verschieben. Neuer Termin steht noch nicht, aber das werden wir machen. Aber auf jeden Fall hat uns das so unfassbar viel Spaß gemacht, das Event zu organisieren. Wir waren da so begeistert, es war einfach richtig geil. Wir haben Hotels besucht im In- und Ausland, weil wir da gesagt haben, die Locations muss passen. Haben uns viele so Speaker angeschaut. Es war einfach total geil. Und in dem Zusammenhang hat mir Arne von der Idee von Mindset Movers berichtet. Und hat dann irgendwann gesagt, hey, wir arbeiten so gut zusammen an dem Event, sollen wir nicht das auch zusammen machen? Also es kam eher so zustande. Also es war nicht, es war von mir nicht geplant, dass ich jetzt irgendwas aufbaue. Ja. Also ich wirklich, hier die ganzen Credits gehören an Arne letztendlich für die Ursprungsidee, sage ich mal. Ja. Wir haben das jetzt gemeinsam weitergetrieben natürlich. Aber die Ursprungsidee kam von Arne und deswegen haben wir zusammengefunden. Und wie so oft, also es gibt ja keine Zufälle im Leben, davon bin ich zu fest überzeugt, hat das so sein wollen. Und so haben wir zusammengefunden und haben gesagt, hey, lass uns das zusammen machen. Und das ist auch total geil, weil wir einfach auch wieder unterschiedlichste Qualitäten haben.
Mhm. Du warst zu dem Zeitpunkt ja auch schon unterwegs als Coach, ne? Oder das war genau. Sozusagen, du bist da raus und in der Positionierung auch. Ich meine, das ist ja nicht so, ne? Also jetzt Menschen, die zuhören, die irgendwie sich noch nicht selbstständig gemacht haben oder so, wissen das ja vielleicht nicht ganz, dass das ja nicht mal eben so ist, sondern da gehört ganz viel dazu, ne? Da gehört irgendwie eine Strategie dazu, da gehört ein Außenauftritt dazu und so weiter. Da muss man schon viel Zeit und auch Geld investieren, um mal eine Richtung dann zu nehmen, ne? Und du warst da unterwegs, hast dann aber gesagt, hey, wieder ein cooler Typ, ähnlich wie mit deinem ersten Mitgründer, mit Kai. Du hattest irgendwie schon was investiert, damals in eine andere Richtung. Aber hey, komm, lass uns das mal irgendwie zusammen machen. Ne? Ich bin da jetzt einfach der erste Autor von Mindset Movers.
Ja, das war vom Timing her halt. Ich bin ja, war bis November 2020. 19 bei Kawaii noch drei Tage die Woche angestellt, jetzt gerade für den Übergang. Ja. Und im Oktober haben wir angefangen, den Fokus zu planen. Also ich hatte noch gar nicht so viel Zeit, meine Selbstständigkeit, also mein Coaching-Business aufzubauen. Deswegen habe ich auch voll viel Zeit, drei Monate intensiv an dem am Fokus gearbeitet mit Arne zusammen und habe wieder nicht so viel Zeit, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und dann kam eben letztendlich Corona im März ums Eck und wir haben gesagt, okay, wir verschieben das einfach, weil wir das Hotel sonst komplett gebucht hätten. Und 215 Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel Kempinski in der Nähe von Frankfurt ist halt auch ein großes Investment. Da haben wir gesagt, okay, schieben wir, machen wir, wenn wir uns sicherer fühlen. Und parallel hatte ich schon immer meine Selbstständigkeit im Kopf, habe auch angefangen auf LinkedIn wirklich aktiv rauszugehen und meine Erfahrungen zu teilen und Tipps zu geben, einfach Wert zu stiften, ohne das Hintergedanke zu haben, da jetzt irgendwie irgendwas zu akquirieren, weil ich hatte einfach Bock zu geben. Und jetzt schließt sich langsam der Kreis, sage ich, okay, jetzt bauen wir Mindset Movers auf, jetzt bin ich gerade in der Planung für ein strukturiertes Programm. Klar, ich habe auch einige Kunden, die ich begleite, aber ja, das geht auch viel Zeit in Mindset Movers und dessen Aufbau rein und in, ich sag mal, in Wertstiften, in Content letztendlich.
Spannend, das ist auch ein spannender Insight, ne? Also wenn ich habe dich auf LinkedIn tatsächlich, ne, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, wieder, ne, über Kawaii oder beziehungsweise war Kawaii damals ein bisschen im Vordergrund, schon mal den Connect gehabt, aber der Punkt, dass du sagst, wirklich, das, was ich da gemacht habe, ne, also was im Endeffekt für die Außenstehenden, für mich im Endeffekt nach Lead Generation aussieht, ja, war das gar nicht, ja, oder ist es vielleicht sogar noch immer nicht wirklich, sondern es ist einfach, du sagst, ja, ich war da noch irgendwie so gar nicht ready, hatte da kein Funnel gebaut, sondern ich wollte einfach geben.
Ja, ich wollte einfach, ich hab bis heute noch kein Funnel. Ja. Ich geb da einfach raus, weil ich für mich gesagt habe, ich habe da einfach total Bock drauf. Ich habe Bock auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so auch wie jetzt mit dir. Ich möchte einfach jetzt geben. Ich möchte wahrgenommen werden als der Experte, der anderen Unternehmern dabei helfen kann, Familie und Beruf, das Leben in Einklang zu bringen. Und das war für mich klar. Ich gehe dann einfach raus damit. Und ich möchte auch Keynotes dazu halten in Unternehmen, wie man halt sich selber stärken kann und damit auch Unternehmen gestalten kann und Familienmensch sein kann zur gleichen Zeit. Und deswegen bin ich einfach in die Außenwahrnehmung, habe ich die Außenwahrnehmung aufgebaut. Aber ohne, dass ich sage, hey, ich mache das jetzt mit dem Funnel und das muss darauf einzielen. Das ist mir einfach egal. Ich wollte einfach mal raus damit und dachte, okay, ich fange an damit. Und natürlich kommen dann auch Anfragen darüber rein und habe ich natürlich auch Kunden gewonnen. Aber das war jetzt nie, dass ich da gesagt habe, okay, das ist jetzt der Funnel und ich habe da überhaupt nichts gemessen oder so. Null. Mess da nichts.
Spannend. Also ist auch diese Give-First-Mentalität, ne? Einfach erstmal geben, ohne genau zu wissen, was ich dafür bekomme, im Vertrauen, dass ich was irgendwann mal was dafür bekomme.
Johannes, ich habe, was ich da im letzten halben Jahr auch zurückbekommen habe, erstmal an Feedback, welche Menschen ich kennengelernt habe. Es war einfach so cool seit März. Mein Netzwerk hat sich unfassbar bereichert. Ich darf Menschen wie dich kennenlernen. Ich würde es nicht anders machen. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und alles, was kommt, ist cool. Und jetzt nehme ich mir mal die Zeit, jetzt in den nächsten Monaten, um alles, mein ganzes Gewissen mal so gebündelt irgendwo reinzupacken und dann für die anderen ein bisschen konsumierbarer zu machen, als jetzt immer nur so ein bisschen auf LinkedIn. Und dann vielleicht auch selber dann eine Erfahrung machen zu können. Aber ganz ehrlich, null das Interesse gehabt. Ich habe auch meinen Podcast wiederbelebt. Ich habe ja 2018 meinen Podcast angefangen. Den habe ich dann, nachdem ich krank wurde, auch pausiert, nach 10 Folgen schon oder 11. Und dann habe ich im März, im April, ich weiß gar nicht mehr, einfach habe ein Telefonat gehabt mit dem Uwe von Grafenstein. Und habe gesagt, Happy List, der macht ja den Podcast Hashtag Happy List. Das ist so cool, hat ihm so viel im geholfen in seinem Leben. Ja. Er würde wieder Podcast machen. Da habe ich gesagt, hört sich gut an, ich mache einen Podcast. Wir haben aufgelegt, am nächsten Tag habe ich meinen ersten Podcast gemacht und seitdem mache ich mindestens jede Woche eine Episode und auch ohne Funnel letztendlich hinten dran. Ohne, ich habe da noch nie auf irgendwas hingewiesen, was man kaufen kann.
Wahnsinn, ja. Also das ist definitiv was man mitnehmen sollte. Ganz, ganz wichtige Mentalität.
Ja, dazu kann ich auch ein cooles Buch empfehlen, was ich jetzt in letzter Zeit das gelesen habe, ist Give and Take von Adam Grant heißt es. Ziemlich cooles Buch, wo auch drüber stehen, wo auch viel darum geht, übergeben und nehmen, aber dass man halt auch aufpassen muss beim Geben, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die viel geben und sich dabei selber auch ausbeuten. Also es gibt da auch ein gesundes Maß und wie man am besten gibt und was so ein gesundes Maß ist, dass es letztendlich ein Mehrwert ist für die Gemeinschaft und letztendlich aber auch, dass man selber nicht zu kurz kommt.
Ja. Das ist super spannend. Also gerade dieses Thema fasziniert mich jetzt auch schon mehrere Jahre, weil es mir überall begegnet. Also in meinem ersten Buch zum Thema Startup und was so ein Startup in der Startup-Phase erfolgreich macht, habe ich mir wirklich gezielt angeschaut, was macht denn eben so eine Startup-Phase erfolgreich? Und da ist mir ein Prinzip, also sind mehrere aufgefallen, aber eins immer wieder und immer ganz Besonderes. Es sind einfach Menschen, die da gut durchkommen und unternehmerisch dann auch erfolgreich werden, haben genau diese Gefürst-Mentalität, ne? Also einfach diese Frage, was kann ich, was habe ich im Überfluss und kann bedingungslos geben? Dieses Mindset ist mir immer wieder begegnet bei dann auch wirklich glücklichen und erfolgreichen Menschen.
Ja, mir eben auch. Also das ganz, ganz viele Menschen, die ich jetzt habe kennenlernen dürfen, das ist unglaublich, wie viel die geben, aber wie unfassbar das dann auch anzieht. Also ich habe, ich bin jetzt gerade durch die Tätigkeiten auf LinkedIn auch so Einladungen bekommen zu irgendwelchen Events und irgendwelchen Geschichten. Einfach so, das wäre sonst nicht passiert. Und das ist halt das total Schöne.
Ja, wir kommen da schon in den super spannenden Themenbereich, mit dem ich dann auch langsam, aber nur ganz langsam abschließen würde. Ich glaube, wir könnten uns noch ein Weilchen unterhalten, aber das ist ein bisschen die Frage, nach der Lebensphilosophie. Verfolgst du eine bestimmte Lebensphilosophie, bestimmte Elemente, mit denen du ganz bewusst und aktiv auch dein Leben gestaltest?
Natürlich habe ich so unterschiedlichste Methoden in meinem Leben drin, wie jetzt auch Meditation oder so. Aber es ist eher so, ich folge jetzt auch irgendeiner klassischen Philosophie. Für mich ist ganz, ganz, ganz zentral so das Thema Verantwortung in meinem Leben, dass ich zu 100%ig verantwortlich bin für das, was in meinem Leben passiert und wie ich mit dem, was in meinem Leben passiert, umgehe. Ja, also ich möchte immer möglichst schnell aus so einer Opferhaltung raus und sage, boah, hier die Umstände sind so schlecht oder der Mensch ist so schlecht zu mir oder warum habe ich jetzt die Schmerzen, sondern eher immer zu gucken, okay, wie komme ich relativ schnell, also warum trage ich die Verantwortung dafür und wie behalte ich das Zepter letztendlich in der Hand? Das ist für mich so eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage und auch bei allem, mal angenommen, Ich habe irgendeinen Streit mit jemand, oder in der Partnerschaft, dann versuche ich immer, zu mich zu hinterfragen und sage, okay, was ist meine Verantwortung jetzt hier? Was hätte ich anders machen können, dass das gar nicht passiert? Ja, und auch wenn irgendwas schlecht läuft im Business, das frage ich mich, okay, was hätte ich anders machen können, um den Mitarbeiter anders zu briefen, zu instruieren, damit das hätte nicht passieren können. Also immer wirklich bei sich, ich versuche immer da bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, was hätte ich besser machen können? Also das ist für mich so ein ganz, ganz zentrales Thema, so Verantwortung, und gepaart dann natürlich mit so Sachen wie Dankbarkeit. Also es sind eigentlich so ein paar Grundthemen, die alle letztendlich auf so eine Haltung einzahlen, auf so eine, ich sag mal, lebensbejahende, verantwortliche Haltung zum Leben. Und das ist so eigentlich meine Philosophie. Ich weiß nicht, ob man der irgendeinen Namen geben kann.
Kannst du bestimmt, ja. Also ich nenne das für mich, ja, irgendwie so Lebensunternehmer sein, also die Verantwortung komplett für sein Leben dann zu übernehmen. Cool. Von daher passt das eigentlich wunderbar auch hier in dieses Format und in diesen Podcast. Hast du da bestimmte Routinen? Ich meine, Philosophie und schön und gut, ne? Aber man kennt das, dann kommt der Alltag und da kommt Hektik und Stress. Hast du irgendwie Tipps und Tricks, Routinen, die dich da immer wieder daran erinnern, dass du genau so im Endeffekt leben willst?
Ja, ich habe so ein paar so Elemente in meinem Tag. Eins, das ist eigentlich das erste Werkzeug, das ich, als ich 2014 angefangen habe, so für mich entdeckt habe, und was man schon tausendfach wahrscheinlich gehört hat, und die wenigsten wenden es leider an, aber ich wende es immer noch an, ist so eine Dankbarkeitsroutine. Mhm. Ich schreibe mir jeden Tag 3 neue Dinge auf, für die ich dankbar bin. Jeden Tag. Und ich habe angefangen, mir das zu denken, dann irgendwann digital zu machen. Nee, dann habe ich mir irgendwann ein Journal gekauft und wirklich 3 Dinge aufzuschreiben. Das hat schon unfassbar viel bewirkt, wenn man auf einmal das Leben ganz anders sieht und auf einmal entdeckt man Dinge, die eigentlich voll schön sind, wofür man dankbar sein kann auch. Und wenn du im Krankenhaus bist, dann kannst du dankbar sein dafür, dass du in Deutschland im Krankenhaus liegst und nicht irgendwo in keine Ahnung wo, und dass du ein Essen bekommst. Ja, das Essen ist nicht ideal, das ist nicht so wie zu Hause, aber du bekommst ein Essen. Solche Dinge, also du kennst deine Umgebung ganz anders. Also so eine Dankbarkeitsroutine ist für mich elementar. Natürlich auch dann immer den Fokus zu setzen, was ist jetzt wirklich schön. Das ist auch so eine Praxis, die wir versuchen in der Familie zu teilen, dass wir uns gegenseitig fragen, hey, was war eigentlich das Schönste heute? Und nicht immer nur auf die negativen Sachen. Ja, wir fragen uns auch, hey, was hätten wir besser machen können, oder was hätte besser sein können? Und dann, was ich ganz, ganz häufig gemacht habe, was ich jetzt aber nicht mehr habe, weil das jetzt eigentlich so in mir drin ist, ich habe mich abends immer vor dem ins Bett gehen gefragt, wann war ich heute Opfer und wann war ich Meister der Situation? Und dann bin ich ja immer den Tag so durchgegangen und habe gesagt, okay, in der Situation, da hast du echt rumgeopfert, da hast du dann nicht jetzt die Verantwortung genommen, da hast du gesagt, dass du, keine Ahnung, denjenigen, der dir die Vorfahrt genommen hat, noch 3 Minuten danach gedanklich verflucht, das war nicht meisterhaft, da hast hast du dich letztendlich verloren, oder in dem Meeting oder in dem Gespräch hast du ein bisschen rumgeopfert und bist nicht mehr Herr der Situation geblieben. Das war so eine Routine, die ich abends gemacht habe. Und jetzt sind es auch so, ich habe so eine Routine, dass ich jeden Abend erstmal am Ende des Arbeitstages meinen Arbeitstag bewerte und am Ende des Tages dann auch noch mein Familienleben, dass ich auch in so eine Reflexion komme. Also bei mir geht's immer, ich versuche mir Aufgaben zu stellen, wo ich dann noch mal ein bisschen was reflektiere. Wo ich dann immer frage, okay, was ist da mein Part in dem Spiel, und was hätte ich besser machen können und was, dass es morgen noch cooler ist.
Ja, also einfach die konstante Selbstreflexion.
Ja.
Und sich immer wieder, ja, von außen zu betrachten und zu schauen. Genau.
Und dann natürlich Meditation. Also das ist also wirklich auch, seit ich das entdeckt habe vor ein paar Jahren, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, also wochentäglich. Also ich habe ja recht viele Routinen. Also ich habe jetzt nur die Spitze des Eisbergs genannt. Mhm. Aber ich habe so das Ziel für dieses Jahr sind 200 Tagen mindestens 20 Minuten meditiert zu haben. Und da bin ich weit über Plan. Und ich mache aber alles immer nur am Werktag, weil ich am Wochenende mit den Kids, da will ich einfach reinleben. Da stehe ich auf, wenn die Kinder aufstehen, und dann gucken wir mal, was passiert. Da ist einfach nichts geplant. Das mag ich dann auch nicht. Aber um mich wirklich in eine gute Befindlichkeit zu bringen, um energiegeladen zu sein, es ist Meditation für mich da einfach um Werktags total elementar. Und was ich auch nur mitgeben kann, ist zum Beispiel, ich arbeite von zu Hause und also mein Arbeitsweg ist letztendlich nur 10 Meter oder ein Stockwerk, dass ich dann immer noch so 2 Minuten mich mal hinsetze und sage, okay, also den Arbeitstag abschließt gedanklich und sag, okay, was möchte ich jetzt eigentlich für ein Familienvater sein? Was steht jetzt an? Was könnte mich erwarten? Dass ich mich da auch wieder ins richtige Mindset, in die richtige Haltung bringe. Das sind solche Sachen, so eine Mini-Meditation, würde ich mal sagen.
Ja, das ist spannend. Da waren jetzt echt viele, viele spannende Dinge dabei. Also ich nehme definitiv nicht nur eine, aber eine Sache ganz besonders für mich mit raus. Fand ich sehr bemerkenswert, wirklich diesen Unterschied zu machen zwischen wochentäglich, also unter der Woche, Montag, Freitag, wo du mir den Anschein machst, dass du wirklich sehr routiniert, sehr strukturiert deine Tage beschreitest und aber dann ganz bewusst am Wochenende sagst, nö, komplettes Kontrastprogramm, da will ich in den Tag hineinleben. Da will ich schauen, was passiert.
Voll. Also ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ja. Ich habe jetzt im Anschluss an unser Gespräch, das ist jetzt Freitagmittag, zeichnen wir auf, mein Cheftreff, da treffe ich mich noch mal selber, da reflektiere ich die Woche, meine Highlights, meine Wins, lese nochmal alles durch, plan die nächste Woche so durch und damit ist die Woche aber für mich, also die Arbeitswoche für mich abgeschlossen und ich liebe dann einfach das Unstrukturierte, das ist auch so von meinem Persönlichkeitsprofil her so. Ich bin eigentlich gar nicht so der Strukturierte, das ist nur für mich so Mittel zum Zweck unter der Woche. Aber ich liebe das eigentlich, ungeplant einfach reinzuleben, mal gucken, was so passiert. Wenn wir Bock drauf haben, gehen wir halt in den Wald und spazieren da als Familie und fertig. Das möchte ich dann nicht. Da bin ich einfach, will ich einfach nur voll präsent sein.
Das finde ich super, super spannend. Vielen Dank für diese ganzen Tipps. Zum Abschluss noch so vielleicht für alle diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, boah, so ganz happy bin ich jetzt aktuell nicht, ja, in meinem beruflichen Leben oder generell Leben oder ich will irgendwie was verändern. Was können diese Personen tun? Was ist so der erste Schritt, den du raten würdest?
In interessanter Weise, also die erste Frage, die ich dann meistens immer den Menschen stelle, ist, oder es sind eigentlich 2 Fragen, ist die erste Frage ist, warum spielt es eigentlich eine Rolle, dass es dich gibt? Dass man sich das mal bewusst wird. Und anschließend an die Frage ist, hey, stell dir mal vor, es ist jetzt das Jahr 2100 und du bist gestorben und dein Enkelkind fragt deinen Sohn oder deine Tochter, hey Papa, hey Mama, was war denn der Opa oder die Oma? Was war denn das für eine? Was wünschst du dir, dass dein Kind deinem Enkelkind dann sagen wird? Wie soll dein Kind dich wahrnehmen? Und mit den beiden Übungen fordere ich halt einfach immer so eine gewisse Reflexion, wo will ich eigentlich hin? Ja, wenn man heute unzufrieden ist oder nicht glücklich ist, dann darf man sich erstmal im Klaren werden, okay, was will ich eigentlich vom Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Warum spielt es eine Rolle, dass es mich gibt? Ja? Wie möchte ich eigentlich, dass die Menschen, die mir wirklich elementar wichtig sind, meine Frau, meine Kinder, vielleicht mein Geschäftspartner, meine engsten Freunde, wie will ich, dass die mich wahrnehmen am Ende des Lebens? Und dann kann man mal einen Abgleich machen, okay, lebe ich das eigentlich auch? Und dann kann man sich fragen, okay, welches wäre der nächste, erste Schritt, den ich gehen muss, um mich dahin zu entwickeln?
Wow, super. Vielen, vielen Dank.
Jörg, gerne.
Das war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ich und ich hoffe auch alle Zuhörer, und ich bin mir sicher, alle Zuhörer konnten da eine Menge von mitnehmen und mit rausnehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier zu Gast warst.
Johannes, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude und dir und allen, die zuhören, alles Liebe, alles Gute.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, Der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung Ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.